Guten Morgen. Ich bin Bernd Lehmann, ich bin Pastor und ich habe eine besondere Predigt für euch. Ich weiß nicht, ob ihr sie am Ende besonders findet. Genau. Der Titel ist Der heilige Gott und Gewürzgurken. Was haben die gemeinsam? Und ich habe ein Glas mitgebracht mit Gewürzgurken. Inspiriert wurde ich zu dieser Predigt auf einer Pastorentagung, die ich kürzlich besucht habe. Da war ein Referent, Pastor Dieter Mund, mit seiner Frau Conny, die seit 38 Jahren in verschiedenen BFP-Gemeinden im Dienst sind. Und er hat am letzten Tag dieser Tagung eine Andacht gemacht und da waren auch Gewürzgurken dabei. Und der Bibeltext, ich nehme euch richtig gleich rein, Bibeltext steht im 1. Thessalonicher 5, die Verse 23 und 24. Vielleicht hat es jemand von euch schon gelesen. Ich habe es ja in der Mail angekündigt. Ich weiß, dass nicht alle diese Wochen Info lesen und die stellen mir dann immer Fragen oder meiner Frau oder jemand, was passiert denn da? Und dann sagen wir immer, es steht alles da drin. Und das steht im 1. Thessalonicher. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch beruft, er wird es auch tun. Dieses ist auch ein Segenswort, das wir oft oder ab und an am Ende des Gottesdienstes euch zusprechen. Dieses Segenswort steht ganz am Ende des Thessalonicher Briefes, des 1. Thessalonicher Briefes. Sozusagen ein Postskriptum. Ihr kennt das, das ist so was ganz Altmodisches. Früher hat man richtig Briefe von Hand geschrieben, hat unterschrieben schon in Liebe, dein Bernd, wer auch immer. Und dann hatte man aber noch einen Gedanken, den wollte man noch mal mitgeben. Der passte vielleicht gar nicht so sehr zum eigentlichen Brief. PS stand da. PS, der Gott des Friedens, heilige dich durch und durch. Ich weiß nicht, wer von euch sich manchmal fragt, wie du das schaffst, am Ende deines Lebens wirklich bei Gott anzukommen und so bei ihm anzukommen, dass es ihm gefällt. Kennt ihr die Fragen? Ja, dann hast du deine ganzen Hüte auf, deine ganzen Dinge, die dich beschäftigen. Vielleicht bist du Rentner und knapp mit deiner Kasse. Vielleicht bist du einsam. Vielleicht bist du berufstätig und hast da so viel Stress. Vielleicht steckst du in einer Ehe, vielleicht ist sie gut, vielleicht ist sie schwierig. Vielleicht bist du Single, damit glücklich oder nicht so glücklich. Vielleicht bist du einfach ein Kind Gottes. Vielleicht fragst du dich auch, dass als ehrenamtlicher Mitarbeiter, der all die anderen Dinge auch noch hat, wie kriege ich das eigentlich hin, mit meinem Herzen nah bei Gott zu sein und so bei ihm anzukommen, untadelig, zum Zeitpunkt des Kommens unseres Herrn. Ja, wie schaffe ich das? Ist eine berechtigte Frage, das zu überlegen. Wir leben ja in einer Welt, die sich ständig verändert. Der Erwartungsdruck an uns wird immer größer. Wenn du heiraten willst, dann musst du schon was mitbringen. Ja? Musst doch gut aussehen, oder? Musst eine gute Ausstrahlung haben, damit dich als Mann eine Frau auch attraktiv findet. Ja, ihr lacht darüber. Ihr lacht darüber, aber es ist so. Und wenn du eine Frau bist, musst du doch auch was mitbringen. Wir haben doch alle Bilder im Kopf. Und manchmal sind wir so gefangen da drin mit diesen Bildern, dass wir gar nichts zustande kriegen, weil es doch nicht passt. Wir passen nicht zu dem Bild, was ein anderer von einer Ehefrau, von einem Ehemann hat vielleicht. Wir feiern ja Samstag Hochzeit und ich freue mich darüber. Das finde ich so cool, dass diese beiden sich gefunden haben, haben uns eingeladen, dabei zu sein. Leistungs- und Erwartungsdruck, jeder Chef erwartet das. Und manchmal hat man so eine Schonfrist. Vor ein paar Jahren war ich im Gespräch mit einem jungen Mann, der war bei einer richtig guten Firma angefangen, hatte ein gutes Studium hinter sich. Und der hat gesagt, nach einem Jahr, ach, das ist eigentlich richtig langweilig. Ich weiß doch gar nicht so richtig, was ich machen soll. Ich mache dies und das, aber es ist schön da. Einfach schön, ich komme erholt nach Hause. Und jetzt, ein paar Jahre später, ist richtig Druck da, ist richtig Erwartung, dass er Leistung bringt. Dass er für das Geld, was er auf sein Konto bekommt, auch Gegenleistung bringt. Anpassung an diese Zeit verändert sich so schnell. Die technischen Möglichkeiten, die Medien, all das verändert sich so schnell, dass man manchmal gar nicht denkt, mitzukommen. Vor ein paar Jahren war es noch in E-Mails zu schreiben. Heute macht das kaum mehr jemand von den jungen Leuten. Dann haben wir eine Reizüberflutung in dieser Welt. Wenn man nicht aufpasst, kriegt man so viele Dinge reingeballert hier. Wenn man sein Smartphone und andere technische Dinge nicht mal beiseite legt und das Fernsehen mal abschaltet und nicht auf alle Freizeitangebote eingehen will, das ist gar nicht so einfach, da durchzukommen. Wie schaffst du das, da anzukommen, wo Gott dich hinhaben will? Dass du einmal, wenn Jesus wiederkommt, vielleicht ist es ja sogar morgen schon, dass du dann richtig cool für diesen Gott bist. Richtig nach Geist, Seele und Leib. Das ist ja, basiert diese Dreiteilung auf einem griechischen Menschenbild. Das findet man in der Bibel eigentlich nur an dieser einen Stelle. Deswegen ist es auch nicht so sinnvoll, das ganze Menschenbild auf diesen Text aufzubauen. Aber es geht darum, dass Gott uns ganzheitlich vorbereiten will, dass wir einmal bei Jesus sind, bei ihm sind, in der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Und wie beantwortet Paulus denn deine Frage? Er sagt, Gott tut das. Der euch beruft, treu ist er, der euch ruft und er wird es auch tun. Wer ist dieser Gott? Da ist ein Titel genannt, der Gott des Friedens. Wir haben einen Gott des Friedens in dieser Welt, die ziemlich angespannt, ziemlich stressig ist, zunehmend stressig ist. Manchmal hat man gar keine Lust oder ich, die Nachrichten zu sehen, weil ich denke, die streiten sich schon wieder über irgendwelche Dinge. Kriege kriegen sie sowieso nicht geregelt und beendet, weil die Spannung steigt und die Machtinteressen steigen. Und eben sprach ich mit einer Frau, die auch demnächst mal heiraten will, über Ehe und Familie und ob ich denn auch vielleicht eine vorbildliche Ehe führe. Wir haben rumgeflaxt, ob ich denn würdig bin, sie auch zu trauen. Also, ja? Ja, sage ich, wir streiten uns immer hinter verschlossenen Türen. Sagt sie, aber ein Pastor darf sich doch gar nicht streiten, oder? Also, es gibt Handlungsbedarf, ich glaube, bei mir, uns noch, bei euch auch. Und das macht nichts. Wir haben einen Gott, der sich Gott des Friedens nennt. Das ist sein Titel. Jesus ist der Friedefürst. Und wenn ihr an Frieden denkt, fiel mir so ein Bild ein. Und vielleicht habt ihr auch ein Bild im Kopf. Ein Bild, wo Frieden ist. Überlegt mal. Ich verrate euch gleich mein Bild. Ich habe keins mitgebracht, ganz bewusst nicht. Ich habe extra einige Bilder mir angeschaut. Aber wenn ihr Kinder habt, vielleicht in eurer Familie, wenn ihr Mütter und Väter, Großmütter seid, Großvater und schlafende Kinder seht, ja, manchmal schlafen Kinder auch unruhig, aber oft sind sie so voll entspannt im Schlaf. Für mich ist das ein Bild des Friedens. Und der Prophet Jeremia, der hat geschrieben, ein Vers, auf den komme ich später noch zurück. Ich wachte auf und sah umher. Mein Schlaf war mir köstlich gewesen. Kennt ihr das? Du wachst morgens auf, räkelst dich, fühlst dich pudelwohl und sagst, oh Gott, danke, das war so eine gute Nacht. Ich bin so erholt. Mir geht es nicht immer so. Manchmal, wenn ich predigen muss oder andere Dinge habe, wache ich sehr früh auf und die Gedanken drehen sich. Aber es ist doch ein schönes Wort. Ich wachte auf, sah umher und mein Schlaf war köstlich gewesen. Wenn Schlaf köstlich ist, ist das für mich auch ein Bild des Friedens. Ja? Heiligung. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Oder heilige euch völlig, steht es in einer anderen Übersetzung. Und Heiligung beschreibt diesen Prozess der Veränderung, durch den wir alle gehen. Das, was Peter eben von dem Malte erzählt hat, der so schwer krank war, richtig kritisch in einer Krise war. Und in dieser Krise erlebt er die Gegenwart Gottes wie nie zuvor. Ist das Heiligung? Das verändert Menschen, wenn sie auf einmal merken, Gott ist da. Ich bin in einer lebensbedrohlichen Situation. Ich bin in einer Krise, aus der ich selber gar nicht mehr herauskomme. Und ich merke, da beten Leute, ja, das ist das Leib Jesu. Wenn wir beten, passiert etwas. Ich glaube, dass wir es manchmal gar nicht glauben. Aber es ist so, wenn wir als Leib Christi, als Leib Jesu zusammenkommen, passiert etwas. Und da liegt jemand da im Krankenhaus im Bett und erfährt die Gegenwart Gottes und eine starke Veränderung. Am Ende unseres Glaubenslebens werden wir nicht mehr so sein wie am Anfang. Dieser Prozess, das hat Peter auch erzählt, dieser Mann, der Jesus vor kurzem kennengelernt hat, er lässt Jesus, den lebendigen Gott, den Gott des Friedens, in sein Leben, übergibt ihm sein Leben und nach kurzer Zeit sagt seine Familie, du bist nicht mehr derselbe. Das ist Heiligung. In dem Moment, wo du dein Leben Jesus gegeben hast, fing dieser Prozess der Absonderung und Veränderung an. Heiligung steht für Absonderung oder auch steht für Bereitstehen für etwas Besonderes. Wofür stehen wir als Kinder Gottes bereit? Wir stehen bereit für diesen König der Könige. Wir haben Jesus schon angebetet in den ersten Liedern. Wir haben ihn angebetet als Löwen und als Lamm. Du stehst bereit für den lebendigen Gott, für den Gott des Friedens. Es ist deine Mission des Lebens, dass du für diesen Mann ein Repräsentant, für diesen Gott ein Repräsentant auf dieser Welt wirst. Und das meint es ganzheitlich. Alles, was dich betrifft, dein Körper, deine Seele, deine Emotionen und deine Beziehung zu Gott, all das will Gott verändern und erreichen. Manche Leute trennen das. Ich will gar nicht wiederholen. So, und da ist der Körper auf einmal ganz unwichtig, aber Gott sieht dich ganzheitlich. Und nicht umsonst bekommen wir einmal einen neuen Körper. Das ist Gott wichtig. Dein Körper ist Gott wichtig. Manche von euch kennen diesen englischen Begriff Soaking. Ich weiß nicht, was ihr damit verbindet. Soaking ist eine besondere Art, Gottes Nähe zu suchen. Sich Gottes Wirken auszusetzen. Menschen nehmen sich Zeit, das kann man auch in besonderer Art auch machen, nehmen sich Zeit, da zu sein, vielleicht stille, ruhige Lobpreismusik zu hören, Bibeltexte vielleicht zu rezitieren, so ganz meditativ mit dem Wunsch und Verlangen, Gott, berühre du mich jetzt. Ich bin jetzt da und ich warte, dass du mich berührst. Das ist auch mit dem Wissen, dass wir ohne Gott nichts tun können. Das, was dieser Malte erlebt hat, das, was dieser Mann, der sein Leben Jesus erlebt hat, das, was alle von uns, denke ich, in irgendeiner Art und Weise erlebt haben, wo wir Veränderung, Berührung erlebt haben, können wir ohne Gott nicht tun. Sprachlich bedeutet Soaking dieses Wort einweichen. Oder als Adjektiv klatschnass sein, verschwitzend, einsickern, quellen lassen, durchtränkend, wässernd, patschnass sein. Patschnass sein. Und hier kommen jetzt, worauf ihr vielleicht schon wartet, die Gurken ins Spiel. Wie wird aus einer Gurke eine Gewürzgurke? Durch Soaking. Gurken können geheiligt werden. Gurken können geheiligt werden. Ich weiß nicht, ob ihr Gurken mögt. Es gibt ja noch viel kleinere Gurken. Ich weiß gar nicht, gibt es so Namen dafür? Cornichon. Und wenn man die roh isst, die schmecken gar nicht. Ja? Ja, wie man so. Die haben ein bisschen Geschmack, aber eigentlich gehört mindestens Salz dazu, ein bisschen Pfeffer, irgendwas gehört dazu. Aber ich möchte mit euch mal diesen Prozess durchgehen, wie aus einer Gurke eine Gewürzgurke wird. Ein Prozess der Heiligung. Stell dir vor, du bist eine Gurke. Oder es gibt ja Gurken, haben nicht nur einen guten Ruf. Wisst ihr, was eine Gurkentruppe ist? Wisst ihr, was die saure Gurkenzeit ist? Gurkentruppe, das ist so eine Fußballmannschaft, die nichts zustande kriegt. Die kommen schon, die wissen schon, dass sie 11 Spieler sein sollen, wenn es irgend geht und den Ball ins Tor bringen soll und keine eigenen reinkriegen. Aber die sind nicht wirklich genial, sondern die sind da einfach und die spielen. Aber die sind nicht wettbewerbsfähig. Okay, HSV. Und saure Gurkenzeit ist die Zeit, die man so bezeichnet, wenn es für die Presse nicht wirklich was Aufregendes gibt. Ja, wenn alle Politiker Urlaub machen, sich nicht streiten, keine Konflikte lostreten, dann müssen sie irgendwas raussuchen, was das Leben sonst noch interessant macht, damit die Filme gesehen werden und die Magazine gekauft werden. Also Gurken haben offenbar nicht so einen guten Ruf in unserer Zeit, nicht so einen hohen Stellenwert. Aber ich sagte schon, Gurken können geheiligt werden. Da steht, was man damit machen soll. Die Einlegegurken mit einer weichen Bürste in Wasser sauber schrubben und nach dem Waschen in Schraubgläser fest einschichten. Erstmal werden die Gurken ausgewählt. Ja? Du bist berufen, Gott hat dich auserwählt. Er hat gesagt, du und du und du, ich möchte, dass du in mein Glas kommst. Ich möchte, dass du zu meinem Reich gehörst. Und man kann auch Gurken super sauber kriegen, indem man sie richtig so in so ein Wasserbad einschüttet einfach. Ja, einfach in normales Wasser. Und das ist ja mit dir auch passiert. Wir haben hier auch so ein Wasserbad. Da bist du auch einmal reingeschmissen worden, okay? Bei der Taufe, puff, haben wir dich rein. Da bist du was gestorben, ja? Was Altes weggegangen. Und die Bibel spricht auch vom Wasserbad des Wortes. Dass das Wort Gottes etwas ist, was reinigt. Und dann sollen diese Gurken festgeschichtet werden, zusammen, so richtig gedrückt werden. Meine Mutter hat das früher gemacht, ich habe ihr geholfen, in so ein Glas. Die sollen richtig dicht zusammen sein. Und das hat mich erinnert an die Predigt von Hartmut Knorr mit den lebendigen Steinen. Wisst ihr, wenn wir in ein Mauerwerk sind und gemeinsam einen Tempel bauen, dann sind wir schon dicht zusammen, oder? Dann kannst du dich nicht bewegen und ich gehe morgen mal, wechsle ich die Gemeinde dahin, sondern da ist ein Beziehungsgeflecht, was auch trägt. Die werden nachher ein Lied singen, das ist 300 Jahre alt. Und Hartmut hat gesagt, die Unterseite dieses Steines, die steht auf einem anderen Stein. Auch im Lobpreis stehen wir auf einem Fundament und auf einer Mauer schon, die schon gemauert wurde. Lebendige Steine. Jetzt sind wir wieder bei den Gurken. Der nächste Schritt ist, dass man in dieses Glas Gewürze tut. Senfkörner, Dill, Zwiebeln, Pfefferkörner, Pimentkörner, vielleicht Estragon, Lorbeerblatt. Die kommen einfach so mit in die Gläser und das wird einfach so aufeinander geschichtet, reingetan. Was passiert mit Gewürzen, wenn man die so isst? Wer mag von euch Senfkörner? Pur. Oder Dill, das geht noch. Zwiebeln geht auch so. Pfefferkörner finde ich schwierig zu essen. Oder Piment. Ein Lorbeerblatt schmeckt auch nicht wirklich gut. Aber es kommt alles mit rein in dieses Glas. Und jetzt darfst du mal überlegen, welche Dinge in deinem Leben, die du so pur gar nicht magst, sind in deinem Leben und die Gott nutzt, damit später diese Gurke geheiligt ist, dein Leben geheiligt ist. Gottes Wort ist eine Sache. Die Menschen um dich herum sind auch eine Sache. Die Art des Jobs, den du hast, mag auch für sich genommen manchmal gar nicht so gut sein. Gottes Führung in deinem Leben sind manchmal vielleicht wie Pfefferkörner, auf die man beißt, wenn sie nicht eingelegt sind. Herausforderungen, Nöte, aber auch Hingabe ist ja etwas, zu dem man sich entscheiden muss. Vielleicht fallen euch noch andere Dinge ein, die euer Leben würzen, aber die für sich genommen, wenn da nicht alles andere mit dabei wäre, richtig schwierig wären. Der nächste Schritt ist dann, dass eine Lake hergestellt wird. Dann wird Essig, Wasser, Salz und Zucker vermischt. Und das wird gekocht. So und erkaltet lassen. Und dann kommt diese Lake im nächsten Schritt und wird auf die Gläser gekippt, bis die Gläser randvoll sind. Da ist schon, verändert sich schon etwas. Nur wenn man nur so die Gurken zumachen würde und eine Zeit lang stehen lassen würde, würde nicht viel passieren, oder? Dann kommt das Entscheidende. Dann werden diese Gläser, die man verschließt, in einen Kochtopf getan und eingekocht. Hitze ist etwas Tolles, ja? Aber wenn die Hitze Gottes oder das Feuer Gottes unter unseren Topf kommt, dann wird es eigentlich immer schwierig. Das, was der Malte erlebt hat, ist sicherlich wie ein Feuer Gottes. Krankheit, Not, Bedrängnisse sind Herausforderungen, die wir nicht lieben. In dem Moment, wo diese geschlossenen Gläser unter Hitze kommen, ist da so ein Druck drin. Und vieles von der Luft und von den Dingen, was in den Gläsern ist, dehnt sich aus und weitet sich aus. Und der Druck miteinander nimmt zu. Oft erleben wir das im Miteinander. Wenn ihr Ehepaare seid, manchmal haben wir doch Druck miteinander. Ja? Manchmal reiben wir uns und wollen das gar nicht so haben. Und andere in Gruppen. Wir haben manchmal Schwierigkeiten miteinander. Aber Gott sagt, ihr gehört zusammen und ihr steht zusammen. Eine Ehe wird geschlossen, indem man sagt, wir stehen zusammen. Und wir wollen auch diesen Druck aushalten, der kommt. Wir wollen nicht den Deckel aufmachen. Eigentlich dieses Glas, der Deckel kann nicht von alleine aufgehen, wenn das gute Gläser sind. Aber die eigentliche Veränderung der Gurken passiert in dem Moment, wo die Hitze kommt. Und die Lake sich mit den Gewürzen vermischt. Und die Gurken heiß werden und die ganze Lake eine Flüssigkeit wird, die das durchdringt bis ins Innerste. Gott heilige euch durch und durch. Das meint alle Bereiche unseres Lebens, unseres Denkens, unseres Fühlens. Was ist das am Ende? Vielleicht, wenn wer möchte, darf nachher, ich habe leider keine Gabel dabei, eine Gurke essen. Eine Gurke, die man aus einem Glas nimmt, die diesen Prozess durchlaufen hat, ist immer noch eine Gurke. Wenn du einmal bei Gott bist und diesen Heiligungsprozess hinter dir hast, bist du immer noch die, die Gott geschaffen hast und der, den Gott geschaffen hat. Aber du wirst verändert sein. Da wird eine Würze drin sein, die kostbar ist. Da wird ein Geschmack drin sein, wo man sagt, ja, da ist Gott drin. Kannst du dir das vorstellen? Ich wünsche, dass Menschen in dir Gott sehen. Sagen, da ist Gott in dieser Person. Das ist Heiligung. Im Römer 5, ab Vers 3, stehen folgende Verse. Da schreibt Paulus darüber, doch nicht nur darüber freuen wir uns, über schöne Dinge. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Paulus schreibt, dass er sich über Herausforderungen freut, über Nöte. Warum? Weil es diesen Gang, diese Heiligung Gottes, diese Veränderung Gottes in Gang setzt und beschleunigt, wie so ein Katalysator. Schwierigkeiten sind wie ein Katalysator, dass Gott in dein Leben hineinredet. Und er sagt, als erstes lehrt uns Not durchzuhalten. Wenn du in Schwierigkeiten bist, ist der erste Schritt, dass du lernst, bei Gott durchzuhalten. Am Ende steht, Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Das lernen wir in Nöten beim Durchhalten festzuhalten. Du kannst es auch loslassen und sagen, was ist das für ein Gott, der mich in Nöte bringt? Aber Gott hat dir zugesagt, dass er dich liebt. Hat durch den Heiligen Geist, den du geschmeckt hast, Liebe in dein Herz gegeben. Und das kannst du immer, wenn du merkst, du bist in Not und willst eigentlich ausweichen, kannst du sagen, nein, ich halte das fest, weil es Gottes Zusage ist. Und wenn du gelernt hast, durchzuhalten, dann stehst du, dann weißt du, was du kannst. Dann weißt du, dass du in der nächsten Herausforderung mit deinem Gott weitergehen kannst und da durchgehen kannst. habe kürzlich ein Zeugnis, also einen Bericht gehört über das Leben von Nelson Mandela. Ich weiß nicht, ihr kennt ihn sicherlich alle. Ein Mann, der ist bewundernswert. Er war der Sohn eines Häuptlings und hat sich gegen die Ungerechtigkeit der Apartheid in Südafrika gewandt. Man hat ihn inhaftiert und 26 Jahre in Einzelhaft gesteckt. 26 Jahre, das haben sie sehr konsequent durchgehalten. Ich habe die Zelle gesehen, in der er war und im Hof, durch den er alleine da bei großer Hitze oft wandern konnte. Wieso ist dieser Mann nicht bitter geworden? Warum ist der nicht voller Hass geworden? Ein Mann, der gelernt hat, durchzuhalten. Er hatte in sich etwas, das hat mich total berührt. Er war alleine in dieser Zelle und die Wärter haben ihm die Nahrung gebracht, das Essen, das Trinken, die bescheidenen Dinge. Und er hat versucht, mit den Wärtern in Kontakt zu kommen. Die haben die Anweisung gehabt, nicht mit ihm zu reden, nicht zu lächeln, nicht freundlich zu sein. Und er hat sie beobachtet. Er hat von sich aus Kontakt mit ihnen aufgenommen, haben geguckt, was machen sie? Da war eine Ameise oder mehrere in seiner Zelle. Er hat sich mit den Ameisen angefreundet. Denkst du, bescheuert, oder? Nein, da war eine Fliege in seiner Zelle. Von dem bisschen Brot, was er hatte, hat er denen was gegeben. Er hat in dieser Not, in der er war, einen Sinn gefunden. Und das Stärkste in ihm war, dass er wusste, der wird darin nicht bleiben. 26 Jahre lang wusste er, dass er in dieser Zelle nicht bleiben wird. Was für eine Stärke, was für eine Bewährung. Herausforderungen, nimm sie an und schau, was steckt drin, welche Ameise steckt drin, die Leben gibt. Der das unterrichtet hat, hat dann erzählt, das kann man vom Buddhismus lernen. Wir als Christen haben die Aufforderung, dass wir dankbar sind für alle Dinge. Und wenn du in einer Not steckst, richte deinen Blick auf die Dinge, die nicht notvoll sind. So vieles in deinem Leben, wenn wir miteinander reden würden, du schüttest mir deine Not auf, werde ich dir sagen können, wenn ich dich frage und ein bisschen dich kennenlerne, was gut ist in deinem Leben. Worüber du dankbar sein kannst. Welche Ameisen hast du in deinem Leben? Welche Fliegen, die dir Beziehung schenken? Es ist auch ein Verrückter, so ähnlich verrückt wie mit der Gurke. Aber schaut euch diesen Mann an, Nelson Mandela, der Frieden in dieses Land Südafrika gebracht hat. Versöhnung, dessen Herz nicht zerbrochen wurde, nicht bitter wurde, der nicht den Hass angefeuert hat. Heiligung, Gott, durchdringe dich ganz und gar. Halte durch. Wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Wenn du bewährt bist, dann stehst du und weißt, dich wird nichts umhauen. Und wenn du in einer Situation wie Nelson Mandela bist, die Jünger Jesu sind alle für ihren Jesus gestorben, waren im Gefängnis. Und Paulus schreibt das nicht umsonst so, weil er wusste, ich stehe hier mit Gott. Ich lebe hier, egal wo ich bin. Er geht sogar so weit, dass er sagt, egal ob ich lebe oder sterbe, ich bin doch mit Christus. Das war seine Hoffnung, die in ihm lebte und ihn durchtrug. Und er sagte sogar, ich will gar nicht, eigentlich möchte ich gerne bei Jesus sein, aber eigentlich will ich dieses Werk voranbringen. Bewährt zu sein, festigt die Hoffnung und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Und da kommt wieder der Heilige Geist ins Spiel. Und auch unsere Situation heute und das, was wir heute noch vorhaben. Gott hat den Heiligen Geist in uns gegeben und unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. An anderer Stelle heißt es, dass Gott uns mit dem Heiligen Geist getränkt hat. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, in seien es Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Iraner oder Iraker, Afghanen, Deutsche, Türken, Nordafrikaner. Alle, die an Christus glauben, sind mit Gottes Geist getränkt. hat was mit Soaking zu tun, mit Einweichen. Ja, sind wir eine Gurkentruppe als Arche Alstertal? Eingelegt und eingekocht in die Lake Gottes, zusammengefercht in diese Gemeinschaft mit diesen unterschiedlichsten Gewürzen, die Gott da reintut. Ich glaube, dass vieles von dem, was jeder Einzelne mitbringt, an Gaben, an Kreativität, an Lebensfreude, an Lebenskraft, auch diese Gewürze ausmacht. Und wir müssen sie entdecken, wie wir sie erteilen, wie sie mitteilen und den anderen helfen, auch dahin zu kommen. Unser Herz braucht dieses Eintauchen in die Gegenwart Gottes. Es gibt noch verschiedene andere Bilder dazu im Neuen Testament. Da geht es zum Beispiel um die Erneuerung des Sinnes. Darüber hat mein Freund Wienert vor einigen Wochen hier gepredigt. Werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, damit ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Gibt es das andere Bild, dass Paulus sagt, wir sollen Kleidungsstücke ausziehen und andere anziehen. Und im Jeremia 31 steht, dass Gott ein neues Herz in uns gelegt hat, sein Gesetz in unser Herz geschrieben hat. All das sind Bilder auf diesen Erneuerungsprozess, der damit beginnt, dass der Heilige Geist dein Herz erfüllt. Und jetzt möchte ich euch nochmal diese Stelle zeigen mit dem guten Schlaf. Die steht in Jeremia 31, Vers 25 und 26. Denn ich habe die erschöpfte Seele reichlich getränkt und jede schmachtende Seele gefüllt. Darum heißt es, ich wachte auf und sah umher, mein Schlaf war mir köstlich gewesen. In der Gegenwart Gottes können wir Gott bitten, erfülle mein Herz. Und wenn deine Seele Bedarf hat, dass Gott dich berührt, dann bitte ihn, dass er dich heute füllt, dass er dich heute berührt. Dafür werden wir gleich diese Zeit des Lobpreises haben. Und vielleicht bist du nicht eingeschlafen, nicht wirklich eingeschlafen, aber vielleicht gehst du nach Hause mit dem Gefühl, es war köstlich, Gottes Berührung war köstlich. Im Galater 5, Vers 22 steht was über die Frucht des Geistes, aber diese Durchtränkung Gottes führt dazu, dass dein Leben erfüllt wird mit Liebe, mit Freude, mit Frieden, mit Langmut, mit Freundlichkeit, mit Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Eigenschaften, die Gott für dich bereithält und die Gott in dir entwickelt und freisetzt. Bitte einmal, dass die Lobpreisgruppe nach vorne kommt. Wir wollen uns diese Zeit nehmen, die wir jetzt noch haben, um Gott anzubeten. Das Abendmahl ist hier aufgebaut und ihr dürft einfach kommen. Wer möchte, vielleicht alleine mit einem Nachbarn, Freund, das Abendmahl nehmen. Und bewusst die Gegenwart Gottes genießen. Für mich ist Soaking nicht etwas Stilles, sondern Soaking ist mein Leben mit Gott. Das wollte ich euch deutlich machen, dass Gott durch das Leben, dass wir mit ihm leben, jeden Tag. Mit den Schwierigkeiten und mit den schönen Dingen, dass er dadurch unser Leben verändert und uns durchdringt mit seinem Wesen. Und doch ist es immer wieder wichtig, dass wir einfach in diese Gegenwart Gottes ganz bewusst kommen und ihn suchen und Herr, fülle mich neu. Ich war ja in dieser Pastorentage 5 Tage mit tollen Männern und Frauen zusammen und doch war da an einem Abend eine Botschaft, die mich irgendwie unangenehm berührt hat. Hat irgendwas in mir angestoßen, wo ich gar nicht mit mir zufrieden war. Und mich hinterfragt habe, hast du das und das und das richtig gemacht und hättest du nicht das und das machen müssen? Ich war richtig beunruhigt und bin dann schlafen gegangen und am nächsten Morgen hatten wir eine Lobpreiszeit und in dieser Lobpreiszeit habe ich Gott das alles, habe ich auch am Abend schon gemacht, mit ihm darüber gebetet, alles nochmal hingehalten. Herr, sag ich, da, ich bin hier. Und egal, ob es gut oder schlecht war, ich gebe dir meine ganze Verunsicherung. Und dann habe ich einfach aus vollem Herzen Gott angebetet. Mit all dem, wie ich das gerne mache. Mit Hände erheben und laut singen. Und Gott, das fiel alles von mir ab. Und deswegen möchte ich euch auch bitten, diese Gegenwart Gottes so ganz bewusst anzugehen. Dinge auch abzulegen, die dich jetzt beschäftigen. Irgendwelchen Druck, den du hast und denkst, damit werde ich nicht fertig, sondern dich einfach diesem Gott aussetzen, der dich liebt. Versuch mal, dich durchtränken zu lassen mit der Liebe Gottes. Gott ist nur gut. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Und er hat dich berufen, sein Kind zu sein. Und er liebt dich durch und durch und durch. Und wenn sich in deinem Kopf alles rattelt, vielleicht was du morgen schon zu tun hast, was du an den freien Tagen machen willst, dann leg auch das mal ab. Manchmal muss man einen Motor einfach mal ausstellen. Eine Wartung an einem laufenden Motor ist nicht möglich. Mein Wunsch ist, dass heute jeder richtig erfrischt nach Hause geht. Vielleicht gibt es Leute, die haben prophetische Eindrücke. Dann könnt ihr zu Peter oder zu mir kommen und wir gucken mal, wann das passt, die weiterzugeben. Und irgendwann, wenn ihr mögt, kommt ihr zum Abendmahl. Und bevor wir anfangen, zeige ich euch noch eine Folie mit ein paar Infos und Aufforderungen. Jeder von uns kennt das, dass man sich vergleicht mit anderen, wie sie im Lobpreis sind oder in der Anbetung sind. Tu das nicht. Du darfst so sein, wie du bist. Du kannst sitzen, du kannst stehen, die Hände heben, die Hände falten, knien. Vielleicht möchte sich jemand auch hinlegen. Du musst nichts tun, weil der andere das tut. Aber vielleicht ist es auch gut, wenn du den Impuls hast, du hast noch nie die Hände gehoben und du hast den Impuls, das will ich mal machen, um Gott auch mit einer anderen Art und Weise deine Wertschätzung auszudrücken, dann kannst du das auch machen. Dann überwinde dich einfach mal und denke dabei nicht an die anderen. Die anderen Punkte habe ich schon angesprochen, das alles mal abzulegen, was in dir ist. Und hör dir das nochmal an, was Gott zu dir sagt. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Jesus gab sich für dich hin, damit du ein Leben in Fülle hast und damit du einmal vor ihm stehst und völlig freudig bist. Er gab sein Leben für dich hin, damit diese Frucht des Geistes, diese Heiligung geschieht. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Hilfreich ist es auch, sich zu erinnern an die guten Dinge, die Gott in den letzten 20, 30, 10, vielleicht auch 50 Jahren in deinem Leben getan hat. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für die Heiligung, die von dir kommt. Ja, und wir wollen unsere Herzen und uns ganz dir hinhalten. Hier sein vor dir. Und ich bete, dass du uns berührst heute, dass du jeden Einzelnen durchtränkst und die müden Seelen wach machst, dass sie sagen können, ich habe so köstlich geschlafen und geruht in Gottes Gegenwart. Herr, ich danke dir für die guten Lieder, die wir haben. Ich danke dir für Musik, die unsere Seelen anspricht. Ich danke dir für unsere Körper, die wir haben, um unseren Mund zu öffnen, dich anzubeten mit unserer Sprache und Stimme. Ich danke dir für unsere Ohren, für unsere Augen, für unsere Hände, für unser ganzes Sein, Herr. Danke dir, dass du da bist, Heiliger Geist, dass du in uns wohnst. Und jetzt singen wir ein Lied aus dem Jahre 1729. Gott ist gegenwärtig.